Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Darüber spricht heute die Sportwelt.
Stand jetzt.
Die Themen des Tages im ersten Sportpodcast des Tages.
Stand.
Jetzt. Mit Andreas Wurm und Malte Asmus auf meinsportpodcast.de.
Eklige Unioner, Oscar-reife Haaland. Der erste Bundesligaspieltag war großes Kino.
DFL-Chefin von Springers Gnaden, was wir von Donata Hopfen halten.
Alexander Zverev hofft auf einen kleinen Tennisboom. Zu Recht.
Das sind sie, die Themen, die am heutigen Montag, Stand jetzt 7.07 Uhr, das Zeug zum Tagesgespräch haben. Dazu gibt es Top und Flop und ein Highlight des heutigen Tages in der Sportgeschichte. Und da geht es um nicht weniger als die Geburtsstunde einer Weltidee.
Und damit schönen guten Morgen zu Stand jetzt, dem ersten Sportpodcast des Tages. Wie ihr hört, haben wir unterstützt von unserem Partner, dem Sportinformationsdienst SID, ein bisschen was für euch vorbereitet. Mein Name ist Andreas Wurm.
Ich bin Malte Asmus. Schön, dass ihr mit dabei seid zu einer Sendung, die wir allerdings mit einem traurigen Thema eröffnen müssen.
Ja, denn gestern Vormittag verstarb Stürmerlegende Gerd Müller im Alter von 75 Jahren an den Folgen seiner Demenzerkrankung.
Gerd Müller, der Bomber der Nation, der Bomber des FC Bayern, ohne dessen Tore der Club ja wahrscheinlich nie dahin gekommen wäre, wo er heute ist.
Nee, ganz bestimmt nicht. Deutschland wäre auch 1972 ohne ihn nicht Europameister und 1974 ohne ihn nicht Weltmeister geworden.
Und das spiegelt sich dann auch in den Worten von Bayern-Präsident Herbert Hainer wieder. Gerd Müller war der größte Stürmer, den es je gegeben hat, hat Hainer gesagt und hat noch ergänzt, ein feiner Mensch, eine Persönlichkeit des Weltfußballs.
Er sagt es, Müller war eine Legende, ein Star, aber ein stiller, er war ein schüchterner, bescheidener Star.
Ja, und legendär und typisch für Müller auch seine Reaktion damals, als ihn in den 70ern der FC Barcelona mal lockte. Mit 600.000 Mark Jahresgage wollten sie ihn nach Spanien ködern. Das war damals astronomisch. Müller hat aber abgelehnt mit den Worten, ich mag nicht, ich kann doch nicht mehr als ein Schnitzel am Tag essen.
Ja, musst du dir mal vorstellen, der ist für 150 Mark Honorar hat er angefangen bei den Bayern zu spielen und hat nebenbei noch in einem Möbelhaus gearbeitet. Der Mann ist und zwar Zeit seiner Karriere auf dem Boden geblieben, Trubel um seine Person. Das war immer unangenehm für ihn, er mied auch die Öffentlichkeit und er hatte Probleme mit dem Leben außerhalb des Fußballs, muss man an der Stelle auch sagen. In den 80er Jahren verfiel er dem Alkohol, auch finanziell, dann privat soll er damals in Not geraten sein.
Aber die alten Freunde haben ihn nicht hängen lassen. Beckenbauer und Hoeneß, die haben ihn aufgefangen und ihm ja finanziell geholfen, aber auch mit einer Aufgabe, nämlich ihn als Co-Trainer für die Bayern-Jugend wieder mit in den Verein geholt und ihm damit auf die Beine geholfen.
Müller war einmalig. In 62 Länderspielen erzielte er 68 Tore. 365 Tore gelangen ihm in der Bundesliga. Robert Lewandowski hat zwar seinen legendären 40-Tore-Rekord für eine Saison getoppt. An Müllers Lebens- und Legendenstatus ändert das allerdings natürlich überhaupt gar nichts.
Absolut nicht. Ganz im Gegenteil. Auch wenn seine Alzheimer-Erkrankung Müller selbst die Erinnerung raubte, er selber bleibt unvergessen.
Und auch wenn es schwerfällt, wir müssen jetzt zur Tagesordnung übergehen, denn es gibt viel Aktuelles zu besprechen und wir denken natürlich an einem Tag wie heute, wenn wir über Sport reden, natürlich über eine solche Fußballlegende, aber wir leben im Hier und Jetzt und gucken auf die erste Bundesliga, auf den Spieltag. Was blieb davon übrig? Alles natürlich ganz subjektiv und vielleicht ja auch nicht ganz so ernst gemeint.
Stand jetzt aktuell.
Das war phasenweise schon ganz großes Kino, was uns da der erste Bundesliga-Spieltag geboten hat. Außenseiter-Sieg der gebeutelten Mainzer verdirbt, ja, die Marschpremiere.
Und dann gab es ja auch noch endlich wieder Stimmung in allen Stadien. Und dazu hat natürlich dann auch beigetragen, dass dieser Spieltag dann auch ja, ein bisschen was Unvergessliches war.
Ja, natürlich zum Teil dann auch dieser wunderbare, dieser, sagen wir es ruhig, sensationelle Sommer. Also, Jan Sommer.
Ja. Ach ja, der Mann, der sich in einem Biopic, wenn es denn mal einer über ihn drehen würde, gerne von Robert De Niro spielen lassen würde. Ich weiß jetzt nicht ganz, wie das gehen soll, aber naja.
Ja, bei so einem schönen Typ, aber keine Bange, Maskenbildner, wir kriegen das auf jeden Fall hin, die kriegen auch immer aus mir noch irgendwie was raus, aber Sommer macht da weiter, muss man sagen, wo er bei der Europameisterschaft aufgehört hatte.
Ja, gegen Bayern, 7-8 dicke Chancen der Münchner vereitelt, also Gladbach letztlich den Punkt festgehalten. Ich würde mal sagen, er streitet sich um den Oscar für die beste Hauptrolle an diesem Spieltag mit Erling Haaland.
Unfassbar, das ist ein... Ja, das ist einfach mega. Zwei Tore hat er gemacht, aber auch drei Assis gleich mit dazu. Damit ist er gleichzeitig auch der Best Supporting Actor, wenn wir das jetzt mal weiter in unserer Filmsprache nennen wollen. Also wir nominieren ihn jetzt.
Auf jeden Fall sind beide, also Sommer und auch Haaland, absolut Oscar-reif. Aber das ist auch der VfB Stuttgart.
Ja, naja, komm, ganz ehrlich. Also wenn du bei den Academy Awards in der gleichen Kategorie wie Till Schweiger nominiert bist, dann kannst du nur gut aussehen.
Ja gut, stimmt. Da ist was dran. Also Fürth war ähnlich inhaltlich überschaubar und handwerklich limitiert wie Schweiger und sein Schauspiel und seine Drehbücher. Das stimmt schon.
Ja, ja, an die Leistungsgrenze oder darüber hinausgehen, müssen die in der Bundesliga. Das hat Rainer Leitl vor dem Spiel gesagt.
Ja, aber wenn das schon die Leistungsgrenze gewesen sein sollte, dann streitet man sich vielleicht am Ende ja so ein bisschen mit den Frankfurtern um die Auszeichnung für den besten Statisten. Oder es gibt dann den Tasmania Award und dann heißt es, Fürth euch Fürth, wie die Bayern sagen.
Bei den Statisten ist Augsburg den Fürthern ja aber auch noch etwas voraus. Die haben wenigstens noch eine Wassermelone getragen. Einen Filmbösewicht gab es auch an diesem Fußballwochenende, die Union Berlin-Fans.
Oh ja, Schwurbler-Plakate im Stadion, Pfiffe gegen gegnerische Spieler, die schon beim letzten Duell beleidigt worden waren. So tolle Fans haben die, das ist wahnsinnig. Und die haben einen Präsidenten, der die Pfiffe auch noch so quasi gut heißt.
Ja, und dann noch einen offiziellen Vereins-Live-Ticker, der dem Schiri-Gespann Bestechlichkeit unterstellte.
Wir wollen weiter eklig bleiben. Das sind Originalworte des Trainers hinterher. Der meinte zwar die Spielweise seiner Mannschaft, aber das haben offensichtlich im Umfeld bei Union Berlin einige ziemlich falsch leider verstanden.
Top und Flop.
Also Top des Tages ist Union Berlin definitiv nicht. Das sind andere. Top des Tages ist für uns heute, wenn eine große Enttäuschung sich in einem Erfolg entlädt. So wie zum Beispiel bei Carla Borger und Julia Sude, die beiden Beachvolleyballerinnen. Die waren bei Olympia ja ganz früh und chancenlos gescheitert. Aber sie haben diese Enttäuschung und den Willen, das gerade zu rücken, jetzt tatsächlich umgesetzt. Da wurden Kräfte freigesetzt, die aber wohl auch nötig waren, um EM-Bronze zu gewinnen. Und das haben sie geschafft.
Sagen wir herzlichen Glückwunsch und gucken auf den Flop des Tages. Das ist das Verletzungspech vom Torhüter der Rhein-Neckar-Löwen, Michael Appelgren. Die komplette letzte Saison verpasste er wegen einer Schulter, dann wegen einer Knie-OP und jetzt fällt er wieder auf unbestimmte Zeit aus. Appelgrens Knie muss nochmal unters Messer.
Stand jetzt aktuell.
Die DFL, die Deutsche Fußballliga, geht neue Wege. Ab dem 1. Januar wird erstmals eine Frau an der Spitze des Ligaverbandes stehen.
Donata Hopfen heißt sie, tritt nach 16 Jahren die Nachfolge von Christian Seifert an. Und das Echo darauf war erwartungsgemäß, ja, ist viel unterschiedlich aus. Denn nennen wir sie vorsichtig Traditionalisten, denen stieß natürlich erstmal sauer auf, dass es jetzt eine Frau ist, die ab sofort die DFL für 3 Jahre leiten soll.
Ja, und noch dazu eine ohne Stallgeruch, also die gar nicht aus dem Fußball kommt, aber auch die, die sich eigentlich darüber freuen, dass eine Frau den Posten bekommen hat, die haben jetzt auch was zu meckern.
Ja, denn Hopfen, die hat ja keine Fußballvergangenheit, aber trotzdem Stallgeruch, nur eben Stallgeruch aus dem Hause Axel Springer. Dort hatte sie 14 Jahre gearbeitet, war unter anderem ja auch Vorsitzende der Verlagsgeschäftsführung der Bild.
Ja, und das stößt vielen Fans natürlich übel auf. Die halten sie aufgrund ihrer Nähe zu Bild moralisch nicht für fähig, die DFL zu führen. Außerdem habe sie auch bei einem Consulting-Unternehmen gearbeitet. Steht also für Kommerzialisierung des Fußballs. Bäh.
Tja, beim DFB wird Stand jetzt höchstens über Frauen in der Führung diskutiert. Die DFL dagegen hat sich jetzt getraut, eine Frau einzusetzen. Das finde ich ist erstmal ein großer Schritt mit letztlich auch Vorbildcharakter im deutschen Fußball. Dass sie sich mit Digitalisierung und dem Vermarktungsgeschäft dann auch ganz gut auskennt, ich denke mal, das dürfte am Ende der Grund dafür gewesen sein, dass sie den Job auch bekommen hat. Und jetzt muss man ja sagen, sie wurde nicht DFB-Präsidentin. Sie soll ja keinen Verband führen und Amateure und Profis beispielsweise versöhnen. Sie soll ja das Geschäft im Sinne der Profiteams führen, also Kohle ranschaffen. Von daher Consulting gar nicht so schlecht.
Ja, und dass ihr Fußballstallgeruch fehlt, macht nichts. Den hatte Vorgänger Seifert auch nicht. Und dass sie Bildstallgeruch hat, gut. Also das dürfte zumindest geholfen haben und hat natürlich auch einen positiven Nebeneffekt, muss man sagen. Denn so werden die Springer-Medien, und das ist auch nicht zu unterschätzen, zunächst erstmal medial die Füße stillhalten und sie in Ruhe arbeiten lassen.
Ja, aber dass damit jetzt die Bewegtbildrechte automatisch in der nächsten Rechteperiode dann an Bild wandern werden, wie jetzt einige Kritiker schon gleich gesagt haben, das ist ja nun wirklich ausgemachter Quatsch. Denn gut, wenn Bild genug Geld dafür auf den Tisch legt, dann wird es wahrscheinlich so kommen, aber das wäre bei jedem anderen Geschäftsführer auch so, dass der am meisten zahlt, am Ende auch die Rechte kriegt. Und wenn das jetzt zufällig der alte Arbeitgeber ist, ja gut, aber sie wird es ja nicht für weniger verscharren.
Eben, und du hast es gerade auch schon gesagt, was ist ihr Job? Einnahmen und Gewinne steigern, das ist die Aufgabe von Donata Hopfen. Daran wird sie am Ende auch gemessen. Also ihr die moralische Eignung für den Job dann deshalb abzusprechen, nur weil sie Bildvergangenheit hat, ist natürlich auch totaler Blödsinn. Ich mag deren Journalismus auch nicht, aber also mit dem hat sie ja auch nur sehr, sehr und hatte auch nur sehr, sehr indirekt zu tun.
Und nicht jeder, der im Hause Springer arbeitet, ist jetzt per se ein Unmensch, auch wenn dort die Medien da natürlich einiges extrem Fragwürdiges tun, aber da kann man jetzt nicht auf die moralische Qualität eines Menschen dann draus schließen, jedenfalls finde ich das nicht. Digitalisierung, das wird sein, nochmal, wo Hopfen der DFL helfen soll, einen neuen Schub verpassen soll, sie soll neue Geschäftsfelder in diesem Sektor erschließen, ja, letztlich um die Cashcow Fußball weiter melken zu können. Und daran wird sie am Ende gemessen. Und ihr Vertrag, der läuft dann ab 1.1. drei Jahre lang.
Heute in der Sportgeschichte.
Heute vor 91 Jahren, da trafen sich in Hamilton im kanadischen Bundesstaat Ontario 400 Sportlerinnen und Sportler zu den ersten British Empire Games.
Das waren die Vorläufer der heutigen Commonwealth Games. Die gibt es seit 1978 und sind mittlerweile natürlich deutlich größer. Die Anfänge waren noch relativ bescheiden.
Ja, ganze 11 Länder haben damals mitgemacht und vor allem männliche Athleten natürlich geschickt. Frauen waren nämlich damals nur in den Wettbewerben im Schwimmen und Wasserspringen zugelassen.
Aber die Organisatoren hatten damals eine Idee, die um die Welt gehen sollte und heute nicht mehr wegzudenken ist. Denn erstmals wurde dort in Hamilton für eine sportliche Siegerehrung ein dreistufiges Podest verwendet.
Die Idee des Medaillentreppchens wurde damals geboren und es kam so gut an, dass das IOC diese Idee bei den Spielen in Los Angeles dann, ja, ich sag mal, kopierte. Klauen wollen wir nicht sagen, aber kopierte und letztlich ja auch bis heute beibehalten hat. Und nicht nur die, das wurde ja dann für alle großen Sportevents eigentlich übernommen. Also man kann wirklich sagen, das war eine echte Weltidee, die da geboren wurde.
Stand jetzt aktuell.
Und praktischer Weltstar, das ist Alexander Zverev mittlerweile, spätestens seit er jetzt Olympiasieger im Tennis geworden ist, als erster deutscher Mann überhaupt.
Ja, und jetzt erhofft er sich, dass durch diesen Erfolg das Interesse der deutschen Kinder und Jugendlichen an diesem Sport wieder angekurbelt wird.
Ja, der Bild am Sonntag hat Zverev gesagt, vielleicht fangen tatsächlich wieder ein paar mehr Kinder mit Tennis an, deswegen, das wäre prima.
Ja, prima wäre es, muss ich auch sagen, aber ist das realistisch? Kann Zverev für einen kleinen Tennisboom sorgen, Malte?
Nee, glaube ich nicht. Wir sind ja beide Opfer des Becker-Booms damals geworden, haben vor allem ja wegen Boris Becker damals zum Schläger gegriffen, weil der Boris, kann ich jedenfalls für mich sagen, uns einfach fasziniert hat, wie er da mit 17 auf dem heiligen Rasen aufgetreten ist. Wenn er gelitten hat, dann haben wir mitgelitten, dann hat eigentlich ganz Deutschland mitgelitten und so wurde er dann auch zum Liebling der Nation, unser Boris. Das ist Zverev überhaupt nicht. Er ist ja auch ein komplett anderer Typ als Becker damals und hat auch nicht diesen medialen Rückhalt, wie ihn Boris zuerst noch hatte. Schon allein wegen der Gerüchte um diese häusliche Gewalt geht das ja bei Zverev auch schon mal gar nicht. Und damals in der Zeit, als Becker groß wurde, da gab es ja auch nur ganz wenige Fernsehprogramme. Und wenn Tennis kam, dann kam man da gar nicht dran vorbei. Wenn du nur 5 Kanäle oder 3 Kanäle hast und auf einem läuft Tennis, ja, ist die Chance ziemlich groß, dass du das guckst. Heute kommt ja auch viel Tennis im Fernsehen, aber eben nicht frei empfangbar. Und so eine Begeisterung wie damals wird es deshalb auch nie wieder geben. Deshalb färbt das auch gar nicht so ab. Was meinst du?
Ja, also das war, du hast das angesprochen, das war auch meine Sportzeit des Lebens. Ich stimme dir da komplett zu. Die Gründe dafür liegen für mich Vor allem im Überangebot an Sportarten und an wirklich unfassbar vielen Alternativen, die auch außerhalb des Sports geboten werden. Da hat sich einfach unsere Gesellschaft komplett gewandelt. Wenn du sagst, damals gab es 3 Programme, da ist man einfach nach Hause gegangen und hat diesem Tennisspiel irgendwie beigewohnt. Man hatte einen neuen Star, das war auch ein Lebensgefühl, das man damals irgendwie hatte. Und das würde es heute in der Form nicht wieder geben. Und das zieht sich ja quer durch auch den Leistungssport. Klar fehlen auch die Vorbilder, es fehlen Lichtgestalten, aber wir waren früher auch anders zu begeistern. Beispiel Basketball, ja. Früher kannte man die Chicago Bulls, ich als Kind, aber nur, weil es diese T-Shirts gab. Ich habe auch noch niemals ein Bild von denen, ein Spiel von denen sehen können. Es gab es einfach auch nicht im deutschen Fernsehen. Heute schauen die coolen Jungs NBA, die gehen eben nicht Tennis spielen, sondern die gucken lieber sowas oder die gucken eben nicht Tennis, sondern sie gucken das. Allerdings muss man auch, ich bin mit dem Tennis immer noch sehr verbunden und da muss man sagen, der DTB und seine Vereine, Verbände, die tun wieder deutlich mehr. Das haben sie lange nicht. Make Tennis Great Again. Es gibt kostenlose Tennisangebote für Kinder, es gibt deutlich verbesserte Nachwuchsarbeit, aber nein, die Zeiten von Becker, Stich, Steb, Kühnen, Graf, Huber, Kode, Kilsch, das wird es in der Form einfach so nicht mehr geben und das wird auch der Alexander Zverev nicht mehr ändern.
Das bringt der Sporttag. Stand jetzt.
Die Kollegen vom SID haben im Tageskalender diese Highlights am heutigen Tag vermerkt.
Huiuiui, ab 13 Uhr wird am DFB-Sportgericht in Frankfurt am Main die Wertung der Erstrundenpartie im DFB-Pokal VfL Wolfsburg bei Preußen Münster verhandelt.
Trainer Van Bommel, der hatte ja beim 3:1 Pokalsieg der Niedersachsen einen 6. Spieler ins Spiel geschickt. Allerdings waren ja nur 5 Wechsel erlaubt. Der Fehler, der könnte den VfL jetzt den Einzug in die zweite Runde kosten, nachträglich.
Für die Fahrer und rund um Vorjahressieger Primož Roglič und dem Deutschen Maximilian Schachmann geht die 3. Etappe der Vuelta los.
Von Santo Domingo de Silos geht's über 203 Kilometer zum Picon Blanco. Und Roglič, der liegt nach 2 Etappen ja schon wieder vorne im Gesamtklassement und würde natürlich gerne am 5. September dann, wenn die Vuelta mit einem Einzelzeitfahren in Santiago de Compostela endet, ja, diese Wallfahrt auch mit dem nächsten Sieg abschließen.
Sauber, da wird man hingepilgert, ja,
absolut.
Zur Ziellinie.
Aber mit Tempo.
Ja, aber bitte.
Aber beim Pilgern darfst du auch keinen Hungerast kriegen, ne?
Nein, natürlich nicht. Ja, wenn du, also Jakobsweg mal ganz anders, ne? Ja? Bist du schön in dich gegangen? Nee, ich habe Radfahren geguckt. Ist auch eigentlich auch mal ganz schön.
Ja, das ist was anderes. Man muss auch da mit der Zeit gehen vielleicht.
Allerdings gehen wir auch mit der Zeit. Also wir gehen jetzt erstmal und mit der Zeit kommen wir dann morgen wieder, oder?
Absolut, natürlich. Wenn ihr mögt, können wir euch dann morgen früh gerne wieder begrüßen. In der Zwischenzeit dürft ihr auch mal mit den Kollegen vom Sportradio Deutschland reinhören. Dort gibt es ja alle 15 Minuten frische News und ganz viele Experten aus dem meinsportpodcast.de Universum werden euch da stimmlich sicherlich auch ab und an mal begegnen. Sportradio Deutschland hört ihr über den Webstream auf sportradio-deutschland.de oder über DAB+.
Und ab 7:07 Uhr sind wir dann morgen früh wieder für euch da mit dem Podcatcher eurer Wahl oder hier bei uns bei meinsportpodcast.de.
Wir haben für euch Sport für die Ohren rund um die Uhr. Klickt euch mal durch. Bis morgen. Gruß und Kuss von
Andreas Wurm
und Malte Asmus.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.
Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter. Bleib immer auf dem Laufenden und folge uns bei Twitter, Instagram und Facebook. Mehr Podcasts aus der weiten Welt des Sports findest du auf meinsportpodcast.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.